Das NDR2 Update um 12 mit Jessica Liedke.
Sichere Ostsee. In Rostock entsteht ein neues NATO-Hauptquartier. Und Terrorgefahr in Deutschland. Wie gut arbeiten unsere Sicherheitsbehörden? Wir kennen die Ostsee als ein ruhiges, ein friedliches Meer. Aber das scheint sich gerade zu ändern, zumindest was die Sicherheitslage angeht. Denn seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine häuften sich dort ungewöhnliche Vorfälle. Der Anschlag auf die Nord Stream Pipelines vor 2 Jahren ist der wahrscheinlich bekannteste. Auch russische Spionage wird dort mehr und mehr beobachtet. Das geht so weit, dass das Bundesverteidigungsministerium den Ostseeraum schon einen Brennpunkt nennt. Jetzt wird reagiert. In diesen Minuten weiht Verteidigungsminister Pistorius im Marinekommando Rostock ein taktisches Hauptquartier der NATO für den Ostseeraum ein. Kurz heißt das CTF Baltic. Carsten Schmiester vom NDR-Podcast Streitkräfte und Strategien. Warum genau ist das Quartier da nötig?
Naja, weil sich einfach die Bedrohungssituation für die NATO-Staaten in der Ostsee deutlich verändert hat. Ganz kurze Rückblende zu Zeiten des Kalten Krieges. Da waren Finnland und Schweden neutral. Da war Polen, da war die DDR, Warschauer Pakt. Da war die Ostsee also, man könnte fast sagen, ein rotes Meer. Heute sind Finnland und Schweden in der NATO, Polen auch. Deutschland ist vereinigt. Also die Ostsee gilt als NATO-Lake, wird immer so scherzhaft gesagt. Das gefällt natürlich den Russen überhaupt nicht. Die führen einen hybriden Krieg, klären im großen Umfang dort kritische Infrastruktur auf. Wir haben im NDR über Spionageschiffe berichtet. Da geht es um Pipelines, um Datenkabel, um Windparks. Es gibt die schwedische Insel Gotland, von der man sagt, wer diese Insel besitzt, besitzt die Ostsee. Das alles muss gesichert werden und das soll dieser Stab leisten.
Und zwar wie genau?
Indem er eben Kräfte bündelt. Das ist eben ein Stab, das ist jetzt nicht eine Einheit mit riesig vielen Schiffen immer dabei zum Beispiel, sondern erstmal nur ein paar kluge Köpfe, die zusammensitzen und ihre Absichten koordinieren. Die sagen, wir führen, wie es heißt, im Frieden, in der Krise und im Krieg. Aber wir führen eben, wir bereiten uns darauf vor und wir bündeln unsere Kräfte. Wir versuchen, dass das alles möglichst bald aus einem Guss ist. So Staaten wie Finnland und Schweden, die müssen ja auch erst ihren Weg in diese NATO-Procedures, also in die Abläufe zum Beispiel, finden. Das ist so eine Art Powerzentrum, was da in Rostock jetzt auf die Beine gestellt wird.
Und warum passiert das gerade ausgerechnet in Rostock?
Einfach, weil da Infrastruktur schon da ist. Das bietet sich ja an. Rostock ist die Hauptstadt der deutschen Marine, so nennt sie sich selber. Das Marinekommando ist da schon. Es gibt das erste Korvettengeschwader, das Marinearsenal. Man setzt sich also irgendwo hin und muss nicht großartig Infrastruktur aufbauen, sondern es ist vieles einfach schon da. Das bietet sich an. Und die Wege zu den anderen Einheiten sind dann eben auch sehr kurz.
Teilst du denn auch die Besorgnis in der Region, dass sich die Region Rostock durch diese militärische Präsenz auch angreifbarer macht?
Nein, die teile ich nicht. Natürlich sind das Ziele. Kasernen sind Ziele, aber die gab es ja vorher auch schon. Was da jetzt passiert ist, man macht sich zusammen stärker und schreckt daher besser ab. Insofern ist das Gegenargument eigentlich für mich etwas logischer, was da sagt, je glaubwürdiger wir sagen können der anderen Seite, und das ist in diesem Fall im Moment ganz klar Russland, wenn ihr auch nur versucht, uns anzugreifen, dann kriegt ihr eine geballte Gegenwehr. Dann werden sie es nicht tun. Und insofern, ja, es ist mehr Militär sichtbar wahrscheinlich, es wird mehr Übungen geben, aber das Ganze macht die Sache nicht unsicherer, sondern im Gegenteil, es schreckt eben ab, jetzt einen Angriff zu machen auf diese Ziele.
Alles klar. Danke dir, Carsten. Nicht nur auf der Ostsee ist es unruhig. In Berlin soll ja ein Libyer einen Anschlag auf die israelische Botschaft geplant haben. Der Mann wurde am Wochenende deshalb festgenommen. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Wie konkret die Anschlagspläne waren, das haben die Behörden noch nicht mitgeteilt, beziehungsweise sie untersuchen das gerade. Michael Götschenberg ist ARD-Terrorismusexperte. Wie sind die Behörden denn überhaupt auf den 28-jährigen mutmaßlichen Täter gestoßen?
Also Tatsache ist, dass der Mann den deutschen Sicherheitsbehörden nicht bekannt war. Er war nicht aufgefallen als Extremist bis zu dem Zeitpunkt, als es einen Hinweis von einem ausländischen Nachrichtendienst gab. Welcher das war, wissen wir nicht, aber das ist auch sicherlich nicht das erste Mal, sondern eher die Regel, dass solche Hinweise aus dem Ausland kommen auf Terrorverdächtige hier bei uns in Deutschland.
Das heißt, die deutschen Sicherheitsbehörden brauchen Hilfe aus dem Ausland offensichtlich. Ist das also ein Zeichen dafür, wie gut wir mit anderen zusammenarbeiten? Oder ist das eher ein Hinweis darauf, wie schwach der deutsche Geheimdienst arbeitet?
Für mich ist es eher ein Hinweis darauf, wie gut die Zusammenarbeit mit anderen funktioniert. Man muss wissen, dass es gang und gäbe ist, dass zwischen Geheimdiensten solche Informationen ausgetauscht werden. Nicht jeder kann alles machen, nicht jeder kann jeden im Blick haben. Und gerade wenn es um Leute beim IS geht, dann sind einige Geheimdienste besonders gut aufgestellt. Man muss wissen, dass auch andere Geheimdienste in Europa von solchen Hinweisen profitieren, nicht nur die Deutschen.
Trotzdem, auch weil es gerade wieder diskutiert wird, brauchen unsere Geheimdienste, unsere Sicherheitsbehörden mehr Handwerkszeug, um potenzielle Attentäter aufzuspüren.
Ich glaube, dass es gar nicht unbedingt um mehr Handwerkszeug geht. Wenn man sich anhört, worüber die Geheimdienste sich bei uns beschweren, dann ist es eigentlich vor allem, dass sie überreguliert sind. Dass es sehr viele Dokumentations- und Genehmigungspflichten gibt, die jeder einzelne Vorgang, jede einzelne Überwachungsmaßnahme nach sich zieht. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass man sich da gesetzlich ziemlich genau an den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts orientiert hat, sodass ich gar nicht sicher bin, ob man da großartig abspecken könnte.
Anfang September gab es ja schon einen Anschlag auf das israelische Generalkonsulat in München nämlich. Da hat ein junger Österreicher geschossen. Wie hoch ist die Terrorgefahr also gerade in Deutschland?
Ja, was wir feststellen ist, dass insbesondere die Situation im Nahen Osten radikalisierte Islamisten auch bei uns in Deutschland extrem triggert, dass das der Faktor ist, der sie häufig in der Radikalisierung bis zu dem Punkt treibt, dass sie Anschläge verüben wollen. Auch islamistische Terrororganisationen setzen ihre Propaganda sehr auf dieses Thema Nahe Osten, das Leid der muslimischen Geschwister, wie es heißt, in Gaza, im Libanon. Und das führt eben auch dazu, dass vor allem jüdische und israelische Einrichtungen in Deutschland so stark gefährdet sind.
Danke für die Infos nach Berlin. Und da gucken wir auch noch drauf. Deutschland hinkt bei der Digitalisierung hinterher. Das soll sich aber ändern. Die Bundesregierung will Deutschland sogar zum führenden Land für künstliche Intelligenz machen. Das hat Digitalminister Wissing gesagt auf dem Digitalgipfel, der seit heute in Frankfurt am Main läuft. Da geht es dann auch darum, wie sich die Daten der Menschen, Unternehmen und der Behörden besser schützen lassen. Straßen stehen unter Wasser, weggeschwemmte Autos, Menschen müssen ihr Zuhause verlassen. So sieht es gerade in einigen Regionen in Norditalien aus. Dort hat es heftig geregnet. In Bologna zum Beispiel mussten 2000 Menschen die Nacht in Notunterkünften verbringen. Vom Hochwasser sind auch andere Landesteile betroffen, wie Kalabrien und Sizilien. Wetterexperten sagen, dass sich die Lage in den nächsten Tagen aber wohl entspannen wird. Vielleicht kennt ihr das von eurem letzten Stadtbummel. Einige Innenstädte wirken etwas trostlos, weil Läden leer stehen. Der Handelsverband Deutschland hat jetzt in einer Studie herausgefunden, dass gut jeder Zweite trotzdem regelmäßig in die Stadt geht. Damit das so bleibt, fordert der HDE vom Bund mehr Investitionen und Unterstützung für die Innenstädte. Der Verband meint, dass Städte vor allem sauber, sicher und gut erreichbar sein müssen.
Und das war das NDR 2 Update um 12 mit Jessica Littke.
NDR 2 Update, täglich um 12 und 17 Uhr.